Liebe Gemeinde, der Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Es ist die Begegnung zwischen Jesus und der Ehebrecherin. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Johannes hilft uns ein bisschen, über die Motivation dieser Frage klar zu werden und erklärt uns: Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Liebe Gemeinde, es tut mir leid, schon wieder ein schweißtreibendes Thema. Das heißeste Thema, das es überhaupt gibt. Aber das passt ja ganz gut zu unseren Temperaturen. Vor gar nicht so langer Zeit erzählte mir unser Küster, dass er in einem Fernsehbericht einen beschämenden Bericht gesehen hat über uns deutsche Touristen in Mallorca und was sie alles tun, wenn sie in der Hitze zu viel Alkohol trinken, wenn die Enthemmung kommt. Und er hat sich geschämt für uns. Thema Nummer 1, das ist klar, ist Liebe, Erotik, Sexualität. Es kann auch nicht anders sein. Denn auf diesem Gebiet sind wir ja Gott ganz nah. Es gibt wohl kein tieferes Abbild in der ganzen Bibel für die Liebe zwischen Gott und uns, für die Hingabe Jesu an seine Gemeinde als Liebe und Ehe. Und ich denke mal, so atheistisch Menschen auch sein mögen, so sehr spüren sie das, dass da etwas drin liegt, ein Geheimnis. Paulus, deswegen habe ich das vorhin gelesen, aus dem Epheserbrief, sagt, das Geheimnis ist groß, groß. Und es ist etwas, das die ganze Bibel durchzieht, dass Gott ein liebender, eifersüchtiger Ehemann ist, ein Bräutigam, ein Liebhaber, der sein Volk eifersüchtig liebt und möchte, dass das Volk Gottes ihm die Treue hält, so wie er ihm die Treue hält. Ich könnte viele Stellen im Alten Testament lesen über den Zorn Gottes, wenn seine Frau, seine Geliebte, sein Volk ihm untreu wurde. Geistlicher Ehebruch mit anderen Götzen. Und im Neuen Testament ist es nicht anders. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Auch du Mann, du Christ, du Bruder unter Brüdern, du bist seine Braut. Wir sind es als Einzelne und wir sind es als gesamte Gemeinde. Das wollen wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt in diese Geschichte begeben. Früh morgens kam er wieder in den Tempel, wie sie heute Morgen hierher. Und alles Volk kam zu ihm und setzte sich und er lehrte sie, wie heute Morgen. Aber die Gesetzesmenschen, die unter uns, die heute Morgen hier sitzen und nur Prinzipien hören wollen, die bestätigt werden wollen darin, dass sie ja besser sind wie die anderen und die deswegen so furchtbar gerne und deswegen auch sich berechtigt fühlen, auf die anderen, die das offensichtlich nicht so können, wie sie Gottes Gebote halten, auf die anderen herabsehen, die sind auch da. Jesus war wohl mit keiner Gruppe unter uns Frommen so furchtbar streng wie mit diesen Prinzipienreitern, diesen Gesetzesmenschen, diesen Menschen, die vorne im Tempel stehen oder hier vorne sitzen oder hinten sitzen und denken, oh Gott, danke, dass ich nicht bin wie dieser da. Und solche Männer waren es, die brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu Jesus: Meister, auf frischer Tat ertappt, du kennst ja das Alte Testament, was Mose geboten hat. Steinigung. Sünde verdient Gericht. Was sagst denn du jetzt? Und Jesus hat mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Das ist klar. Jesus liebt die Schwachen. Jesus liebt die Sünder und die, die wissen, dass sie Sünder sind. Aber sie lassen ihn nicht in Ruhe. Und sie fahren fort, ihn zu fragen, heißt es hier. Sie hörten nicht auf zu bohren. Und dann, gut, Jesus, immer überraschend, immer für eine Überraschung gut, immer anders als erwartet, richtet er sich auf und spricht sie an. Wir stellen uns also vor, wie ich es einmal in einem Jesus-Film gesehen habe, dieser ganze Pöbel um diese Frau herum, vom Mann ist überhaupt keine Rede. Und Jesus spricht sie an: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ich meine, es gibt wenig Worte, die bekannter sind aus der Weltliteratur des Abendlandes und des Morgenlandes wie dieser Satz. Warum? Kein Wunder. Er ist einfach genial. Er ist göttlich genial. So etwas wäre dir und mir nicht eingefallen, oder? Und ich möchte so ein ganz bisschen nur, das ist kaum möglich, heute Morgen muss es kürzer sein, weil sie alle ins Schwimmbad wollen, so ein ganz bisschen wenigstens einführen in diese Genialität von Jesus. Erstens, es verdient, die Sünde gerichtet zu werden. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Stellen Sie sich mal diese Spannung vor, in der Jesus auch sein musste, als er diesen Satz wagte. Es ist das Äußerste, was er überhaupt wagen kann. Stellen Sie sich doch mal vor, einer hätte es gemacht. Wir haben nun schon die ganze Geschichte vor Augen, aber versuchen Sie sich nur mal in Ihrer Fantasie dieses Wagnis vorzustellen. So mit dem Pöbel zu reden. Und tatsächlich, ich erinnere mich an einen Jesus-Film, ich weiß nicht, ob er von Zeffirelli war oder von den anderen, die es versucht haben. Es gibt ja immer nur misslungene Jesus-Filme und der von Pasolini ist wahrscheinlich der beste aller misslungenen. Aber da hat dieser Regisseur es so dramaturgisch, szenisch angeordnet, dass tatsächlich einer aus dem Pöbel auf die Erde greift, einen Stein nimmt und tatsächlich den Stein so ausholt, aber ein anderer guckt ihn scharf an und nimmt seinen Arm und er lässt den Stein dann wieder sinken. Wir wissen es nicht, wie es ablief. Jedenfalls, die Genialität liegt darin, dass zwar Jesus nichts beschönigt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das heißt, Sünde verdient den Tod. Das müssen wir uns vielleicht mal wieder klar machen. In einer Zeit, in der es ja so ist, dass es fast keine kleinere Lappalie gibt als einen Ehebruch. Und dann aber weiter. Wer unter euch ohne Sünde ist, das heißt, wer unter euch hat denn das Recht, hier zu urteilen? Und das Urteil zu vollstrecken. Wer unter euch darf hier Richter sein? Nur wer ohne Sünde ist. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Und liebe Gemeinde, die Leute verstanden noch etwas von Sünde. Nicht wie heute, ja. Wo man schon gar nicht mehr weiß, was das ist. Und er bückte sich wieder auf die Erde und schrieb auf die Erde. Seltsam, nicht? Ich habe lange Theologie studiert und trotzdem, ich habe nie etwas Befriedigendes gefunden, was da wohl Jesus auf die Erde geschrieben hat. Viele haben sich dafür interessiert, herauszukriegen, was er da auf die Erde geschrieben haben soll. Er schrieb auf die Erde. Was schrieb er wohl? Nur so ein bisschen so Kritzelzeichnungen wie beim Telefongespräch, so lass mich in Ruhe? Oder schrieb er wirklich was Bedeutsames? Es gibt einen Theologen, der meinte, er schrieb bestimmt auch du. Auch du. Wir wissen es nicht. Aber eins ist klar. Das göttlich geniale Experiment ist gelungen. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Wer unter euch ohne Sünde ist, der darf richten. Und wir können uns ja gar nicht vorstellen, dieses Wort muss sie ins innerste Mark getroffen haben. Die Gesetzesmenschen. Die Menschen, die Jesus nennt, getünchte Gräber. Außen schöne Fassade, weiß, alles okay. Blank geputztes Auto, blank geputztes Haus, blank geputztes Leben. Und innen Moder, Tod, Abgrund. Getünchte Gräber, hat Jesus sie genannt. Wer hat denn euch gewiesen, dem zukünftigen Zorn zu entrinnen, hat er mit ihnen gesprochen. Ihr Schlangenbrot. Und die gingen weg. Jesus konnte die fromme Kruste durchbrechen. Wir wünschten uns das auch, dass wir das so könnten. Die fromme Kruste in unserem Volk durchbrechen. Och, was kann Gott mir schon? Ich habe doch so, ja, nie die Ehe wirklich gebrochen. Ich habe zwar oft dran gedacht, aber das muss ja keiner wissen. Ich habe ja oft heimlich diese Zeitungen auf den Geschäftsreisen gelesen, aber das muss ja keiner wissen. Ich habe ja heimlich diese Filme, wenn meine Frau schon schlief, im Kabelfernsehen geguckt, aber das muss ja keiner wissen. Aber die Ehe gebrochen habe ich nicht, nö. Aber Jesus durchbricht die Kruste. Und als sie das hörten, ging einer weg nach dem anderen. Und er blieb allein mit der Frau. Die Frau, wie vom Donner gerührt, steht immer noch an demselben Platz. In einem Jesusfilm ist es natürlich gespielt, diese Szene von Sophia Loren, also eine Frau, die es wert ist für jeden Mann natürlich. Die Verkörperung der Frau schlechthin. Und nun stehen sie sich gegenüber. Und Jesus fragt nun sie, wo sind sie, Frau, hat dich niemand verdammt? Sie antwortet, niemand, Herr. Und jetzt kommt's. Ist das nicht das, auf was wir alle warten? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das heißt doch, Jesus ist der Einzige in dieser ganzen Runde, der diese absolut höchste Bedingung erfüllt, oder? Jesus ist es doch. Jesus war ohne Sünde. Jesus war rein, Jesus war voll Heiligen Geistes, Jesus war vollkommen, wie sein Vater im Himmel vollkommen ist. Und er hätte als Einzigster das Recht gehabt. Das Recht hätte er gehabt. Die Heiligkeit hätte er gehabt. Aber wir leben ja hier im Neuen Testament in dieser Geschichte. Und da hat Gott das Gebot nicht verworfen, du sollst nicht Ehe brechen, aus den 10 Geboten. Jesus verschärft es sogar noch, wir denken an die Bergpredigt und sagt, du sollst nicht Ehe brechen, das haben die Alten gesagt. Ich sag euch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Jesus verschärft es ja noch. Jesus kennt uns, Jesus kennt die Gedanken der Menschen, aber er hat eben nicht nur Heiligkeit, Gerechtigkeit, Vollkommenheit, Wahrheit, sondern er hat auch Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und Verständnis. Jesus weiß, der Mensch ist nicht nur schuldig, wie wir das so gerne manchmal hätten, und auch über die außer unserer Gemeinde gucken und reden über die böse Welt da draußen, sondern Jesus weiß, der moderne Mensch, der ist nicht nur schuldig, sondern der ist auch gebrochen. Der Mensch ist entfremdet seinem Ursprung, er ist entfremdet seinem Schöpfer, er ist entfremdet den Mitmenschen, er ist entfremdet sich selbst. Und deswegen sucht er und sehnt er sich zurück ins Paradies, und der Mensch erhofft das natürlich auch auf diesem Gebiet am allermeisten. Natürlich ist dieses Gebiet der Erotik und der Liebe und der Partnerschaft, das Gebiet, in dem wir uns am nächsten dem Geheimnis fühlen, von dem her wir kommen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die vielen, vielen Eheprobleme, die wir am Ende unseres Jahrhunderts haben, einen direkten, nicht nur indirekten, einen direkten Zusammenhang haben mit der immer größeren Entfremdung von Gott. Denn es ist doch kein Wunder, wenn dieses Vakuum, das das hinterlässt, was, wenn wir Gott verlassen, übrig bleibt, dass dieses große Vakuum gefüllt werden muss. Wenn wir von Gott gemacht sind, sind wir auch für Gott gemacht. Und deswegen kann kein anderes diesen Platz jemals ausfüllen. Aber ahnen tue ich, dass ich mit Liebe, mit Partnerschaft, mit Ehe, das tiefste Abbild für Gottes Liebe zu uns, der Sache am nächsten komme. Und deswegen suchen die Menschen, auch wenn sie es nicht wissen, die Christen können sie an der Stelle ein bisschen besser verstehen, als sie sich selbst verstehen, nach der Erfüllung, die sie nicht mehr haben. Und glauben wir nicht auch, besonders wenn wir noch jung sind und das noch nicht erlebt haben, dass es auch einen Ehealltag gibt, das ist es? Das ist der große absolute Kick? Du Göttliche, du Himmlische, du Angebetete, so war es schon im Zeitalter der Romantik, als nach der Reformation die Aufklärung kam und der Mensch sich versuchte, hier unten umzusehen, ohne Gott das Himmelreich auf Erden einzurichten. Da war im Zeitalter der Entdeckung der individuellen Liebe und nicht nur der einfach standesgemäßen Verheiratung, das natürlich die Sehnsucht schlechthin, da das Paradies zu finden. Und dann kam die Enttäuschung. Und genauso ist es vielleicht dieser Frau gegangen. Die war enttäuscht von ihrem Mann. Wir wissen ja nicht einmal, wen wir hier vor uns haben. Vielleicht ist es nicht mal eine Frau, die total vernachlässigt wurde und deswegen natürlich sehr empfänglich war für das Werben eines Mannes, der nun endlich mal wieder ihr Aufmerksamkeit gegenüberbrachte und nicht wie ihr Mann, der nach Hause kam und sagte, okay, Alte, bring mal das Bier. Und er hat doch mal früher zu mir so viele Kosenamen gesagt, so viele Worte für mich gehabt, so viel Aufmerksamkeit für mich gehabt. Er hat mich doch mal so umworben. Und nun möchte sie das mal wieder haben. Und dann ist dann plötzlich da in der Nachbarschaft dieser Mann, der ihr ab und zu mal hilft, beim Wasser vom Brunnen holen und mit dem die ersten Gespräche kommen und dann die ersten Berührungen und so weiter und so fort. Natürlich denkt sie, bei diesem Mann wird alles anders sein, aber sie weiß noch nicht, das ist auch ein Mensch mit seinen Grenzen. Liz Taylor war 8-mal verheiratet und ich habe in ihrer Biografie gelesen, dass sie jedes Mal ganz ernsthaft gedacht hat, das ist es jetzt, das ist es, wirklich. Und sie hat mit der besten Absicht geheiratet, jetzt eine Ehe zu haben, die ihr Erfüllung bringt. Aber wir sind für mehr gemacht. Auch wir als Ehepaare sind uns doch nur geliehen. Jesus, so ungefähr, wie ich das jetzt geschildert habe, und natürlich noch viel, viel göttlich tiefsinniger, kann das alles verstehen. Und er sagt, hat dich niemand verdammt? Niemand, Herr. Und jetzt, sagt Jesus, zeige ich dir, dass meine Barmherzigkeit noch größer ist als das Gesetz. Ich verdamme dich auch nicht. Geh hin, das heißt, ich entlasse dich in die Freiheit eines Neuanfangs und sündige hinfort nicht mehr. Das Geh hin heißt nicht, ich schicke dich weg, ich will nicht mit dir zu tun haben. Das heißt, und nun bist du frei. Freigesprochen von mir, der höchsten Instanz, die vor dir steht, nämlich, wer unter euch ohne Sünde ist, ich bin's. Und auch ich verdamme dich nicht. Sieh mal da, was ist hier passiert? Jesus wusste, auch für diese Frau wird er einmal sterben. Und ihre Sünde, die nicht beschönigt wird, es heißt nämlich, und sündige hinfort nicht mehr, wird er am Kreuz tragen. Und deswegen kann er ihr vergeben. Das ist wahre Größe, liebe Gemeinde. Das ist christlicher Geist. Das ist Frohbotschaft und nicht Drohbotschaft. Das ist Evangelium. Und das haben wir der Welt zu verkündigen. Und über uns sollten wir uns keine Illusionen machen, sondern wir sollten uns mal wieder daran erinnern, ja, deswegen sind wir so begnadet, dass wir keinen Ehebruch nötig haben. Weil wir ja als Christen auf diesem Gebiet schon gar nicht mehr das Absolute erwarten müssen, denn wir haben ja Gott. Und wenn meine Frau mich heute mal nicht versteht, was natürlich selten vorkommt, aber ab und zu geschieht es dann doch mal bei meiner Frau. Oder wenn meine Frau mal irgendwie mich scheinbar ungerecht behandelt, dann kann ich sagen, ach, weißt du, Gott, du liebst mich, wie ich bin. Du nimmst mich an, wie ich bin. Bestraf sie mal irgendwann oder vergib ihr auch. Aber ich muss doch nicht, ja? Ich muss nicht so verkrampft sein und muss sagen, so, jetzt zeig ich dir, dass ich längst viele anderen Frauen kenne, die zu mir aufschauen und werfen mich irgendeine an den Hals. Muss ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich habe nämlich Gott. Ich habe die höchste Instanz im Universum und die liebt mich bedingungslos, versteht mich noch besser als meine Frau, nein, noch besser als ich mich selbst. Die gibt mir eine Geborgenheit noch mehr als unsere Ehepartner, noch mehr als ich hier unten bekommen kann von irgendjemand. Entweder ist es wahr, was wir im Glauben bekennen, oder es ist eben doch nur Lippenbekenntnis. Wie kann man denn Ehebruch vermeiden? Wie kann man Ehebruch vermeiden? Ich möchte heute Morgen da nur drei Dinge dazu sagen. Und das ist eben das nochmal zurückerinnern, dass wir Ehebruch vermeiden können, indem wir unsere Ehe lebendig halten. Erstens, man kann Ehebruch vermeiden, dass es dahin überhaupt kommt, indem wir uns erinnern. Was haben wir denn vor dem Altar versprochen? Gestern haben es zwei getan, zwei Paare. Ich nehme dich aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und ehren. Ich will dich nicht verlassen in guten und bösen Tagen. Ich will die Ehe alle Zeit mit dir nach Gottes Willen führen, bis der Tod uns scheidet. Ist das furchtbar, dieses lebenslänglich? Ist das unmenschlich von Gott? Nein. Im Gegenteil, nichts soll uns auseinanderbringen, außer das, wogegen wir nichts machen können. Das, was stärker ist als wir. Und das ist natürlich, ja, die Luft ist ein bisschen schlecht. Frau Kempe, wird es gleich wieder besser gehen. Gleich geht es hier wieder gut. Für mich ist das eine Ermahnung, zum Schluss zu kommen. Heute Morgen. Also deswegen nur zum Schluss, ganz kurz. Nichts soll uns auseinanderbringen, außer das, was stärker ist als wir. Nichts soll uns scheiden. Und zweitens, wie kann ich Ehebruch vermeiden, indem ich auch endlich einmal Offenheit an den Tag lege in Bezug auf ein Gebiet, wo viele Ehepartner sogar auch noch immer Scheu haben, offen miteinander zu reden, was ihnen Freude macht. Und das ist die Sexualität. Das ist, dass ich auch da mit meinem Ehepartner einmal endlich mich offen zeige und ihm sage, was mir gut tut, was mir Freude macht und wo meine erogenen Zonen sind. Und die erogenste Zone der Frau ist sowieso das Herz. Die erogenste Zone der Frau ist das Herz. Das sollten wir Männer nie vergessen. Und dann möchte ich zum Schluss auf den Anfang zurückkommen und sagen, vergesst nicht, dass es noch einen tieferen Grund gibt, treu zu sein, als nur für unser Glück zu kämpfen oder nicht in schlechten Verruf zu geraten oder in schlechtes Ansehen oder aus Angst vor irgendwelchen Titeln oder Ehre. Es gibt noch einen besseren Grund. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Jesus verknüpft die Ehe damit, dass sie das tiefste Abbild sein darf. Und das ist wahrhaft mystisch. Das ist fast sakramental. Manchmal denke ich, die Katholiken haben da mehr davon verstanden als wir. Das tiefste Abbild von der Beziehung Gottes zu seiner Gemeinde. Und so schreibt Paulus deswegen, so wie Jesus die Gemeinde liebt, sollen die Männer ihre Frauen lieben. Und wie liebt er sie? Er hat sich ganz für sie dahingegeben. Ich bin der Überzeugung, dass ein Mann, der nur im Entferntesten etwas davon begriffen hat, einen der besten Bausteine für die Treue in der Ehe gelegt hat. Die Welt hat ein Recht, an uns, der Gemeinde, zu sehen, dass wir wirklich anders sind. Und das ist einer der Gründe, warum man treu sein soll. Treu, Gott ist treu, er kann sich nicht verleugnen und deswegen sollen auch wir treu sein. Das bedeutet natürlich keine Aufforderung zur Langeweile, sondern Liebe soll dauern, Ehe soll dauern, damit sie wachsen kann. Liebe soll bleiben, damit sie größer werden kann, tiefer werden kann. Und so eine Beziehung, das kann ich zumindest auch nach 15 Jahren sagen, die braucht viel, viel Zeit, viel, viel Gespräche, viel, viel Ausräumen von Missverständnissen, viel, viel nochmal von vorn und viel, viel Geduld. Und deswegen ist so eine Ehe ein Kunstwerk. Das braucht ein ganzes Leben, damit es so schön wird, wie Gott es wünscht. Und unsere tiefste Erfüllung, die haben wir sowieso nur in unserem himmlischen Bräutigam, der uns so liebt, wie uns kein Mensch je lieben kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, wir bitten dich jetzt an dieser Stelle auch für Frau Kempe, dass du sie wieder aufrichtest und erfrischst und uns auch alle, wie wir hier versammelt sind. Amen.